Ich glaube, in Zukunft werden wir bestimmt, das ist wahrscheinlich noch eine Weile entfernt, aber schon regelmäßig Bärenbesuche in Deutschland haben.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Leonie Weltgen, Biologin und Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim WWF Deutschland. In diesem Podcast möchte ich mit meinen KollegInnen vom Wildtierteam über aktuelle Themen sprechen, die das Zusammenleben von uns Menschen mit Wildtieren wie Wolf, Wiesent, Luchs und Elch betreffen. Zu Gast sind die unterschiedlichsten ExpertInnen aus Forschung, Landwirtschaft und Naturschutz, die mit uns diskutieren, die Situation vor Ort schildern oder berichten, wie sie sich für die Koexistenz mit Wildtieren einsetzen.
Der WWF präsentiert WWF Insider auf ein Café mit Wildtieren in Deutschland.
Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu WWF Insider. Unser heutiges Thema lautet Bären in Deutschland und Europa, Chancen und Herausforderungen. Mein Name ist Leonie Weltgen und zusammen mit meiner Kollegin Samantha Loeb moderiere ich hier das Gespräch und stehe auch im Anschluss für Fragen unter leonie.weltgen@wwf.de zur Verfügung. Zu Gast sind heute der Wildbiologe Felix Knauer. Er hat schon mit Bären im Trentino, also Italien, gearbeitet. Unsere WWF-Bären-Expertin Sibylle Klenzendorf und unser WWF-Wildtier-Experte für Deutschland, Moritz Klose. Kurz zum Hintergrund des heutigen Themas. Braunbären waren im Mittelalter auf dem gesamten europäischen Kontinent verbreitet, wurden jedoch in der Vergangenheit durch Jagd und Lebensraumverlust stark dezimiert. Und auch heute sind fehlende Akzeptanz, Lebensraumverlust und Wilderei die größten Bedrohungen, denen sich Braunbären gegenüberstehen oder gegenübersehen. Aktuell macht leider ein tragischer Fall aus Italien Schlagzeilen, denn im Trentino wurde ein Jogger von einem Bären getötet. Wie es zu diesem Vorfall kommen konnte und was der Vorfall für eine mögliche Rückkehr von Bären nach Deutschland bedeutet, wollen wir hier heute diskutieren. Und auch wenn Bären aktuell in Deutschland als ausgestorben gelten, kommt es hier bei uns immer mal wieder zu Sichtungsmeldungen. Und erst letzte Woche wurde nachgewiesen, dass ein Bär im Landkreis Rosenheim, also Bayern, 3 Schafe gerissen hat. Unsere ExpertInnen stellen sich der Frage, ob Bären trotz möglicher Herausforderungen in Deutschland eine Zukunft haben und teilen ihre Erfahrungen mit uns und ihr Wissen, dass sie aufgrund ihrer langjährigen Arbeit mit den Tieren aufweisen. Bevor wir allerdings mit dem Gespräch heute starten, noch folgende Information für Sie als TeilnehmerInnen. Bitte nicht wundern, Sie sehen hier nur die TeilnehmerInnen und die Moderatorin, also die Diskussionsteilnehmer. Sie selber als Zuhörer können sich nicht gegenseitig sehen. Allerdings können Sie jederzeit Fragen in den Chat schreiben und meine Kollegin Samantha Loeb wird die Fragen entweder direkt bei uns ins Gespräch reingeben oder im Anschluss zur Beantwortung freigeben. Außerdem wird hier das gesamte Gespräch aufgezeichnet und steht später als Podcast WWF Insider auf den gängigen Plattformen zur Verfügung. Wir werden uns außerdem bemühen, dass es einen Zugang bei YouTube gibt, wo dieses Gespräch aufgezeichnet wird. Und es können gerne Zitate hier aus diesem Gespräch entnommen werden und medial verwertet werden. So viel zu dem theoretischen Hintergrund. Jetzt starten wir mit dem Gespräch. Sibylle, du hast ja früher mit Braunbären in Europa gearbeitet und beschäftigst dich heute mit Eisbären. Wie würdest du das Aussehen und Verhalten von Braunbären beschreiben? Was sind das so für Tiere?
Ja, guten Morgen zusammen. Ja, der Braunbär ist ja nach dem Eisbär der zweitgrößte Bär der Welt und ist ein stämmiges Tier, hat so ungefähr 150 Zentimeter Schulterhöhe. Und jetzt zum Beispiel der Vergleich zwischen Eisbär und Braunbär. Der Braunbär hat ein sehr breites Gesicht, kurze Schnauze und starke Schultern und ist halt sehr gut angepasst für die nördliche Hemisphäre, Tundra, aber auch Waldgebiete.
Und wo kommen Braunbären vor? Also oder wo kommen sie ursprünglich vor und wo sind sie jetzt so aufzufinden?
Ja, also eigentlich in der ganzen nördlichen Hemisphäre, Nordamerika, Asien und auch natürlich auch Europa. Sehr große Bestände natürlich in Kanada und Alaska und auch Russland. Wo sie herkommen, evolutionär, aber wahrscheinlich aus dem asiatischen Raum verbreitet und dann sich ganz verteilt in der ganzen Welt, also im nördlichen Hemisphäre.
Und welche Bedeutung hat die Verbreitung von Braunbären oder ob das Vorkommen für die Natur, für das ökologische Gleichgewicht?
Ja, der Braunbär ist halt Apex Predator, also ein Top-Predator, der wichtig ist im ökologischen Gleichgewicht. Er ist ein Allesfresser und ist wichtig zum Beispiel als Bestäuber sogar oder Samenverbreiter, aber natürlich auch in bestimmten Gebieten als derjenige, der Regulierung von Populationen seiner Beutetiere.
Und noch eine letzte Frage zu den Grundlagen der Braunbären. Gibt es bestimmte Regionen oder Länder, wo Braunbären heutzutage besonders häufig vorkommen und wo das zum Alltag gehört, dass man Braunbären sieht oder auch mal begegnet?
Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also wir haben ungefähr 200 bis 250.000 Braunbären und die meisten davon leben eben in Kanada, Alaska und auch Russland. Und in Europa die meisten natürlich in Rumänien, Slowakei, Slowenien und auch gute Bestände in den skandinavischen Ländern.
Danke dir. Wir wollen uns jetzt als erstes den aktuellen Vorfall in Deutschland angucken mit dir, Moritz. Und wie schon erwähnt, gab es letzte Woche einen Nachweis und anscheinend auch drei Risse von Schafen. Ich habe jetzt im Chat gesehen, dass da auch noch ein neuer Hinweis dazu kam. Gibt es aus deiner Sicht Anlass zur Sorge, weil jetzt in Bayern ein Bär nachgewiesen wurde?
Ja, Anlass zur Sorge gibt es, denke ich, nicht. Zumindest kein Anlass zur Panik, dass jetzt ein Bär nachgewiesen wurde. Ja, gar nicht durch Sichtungen, sondern durch Spuren erstmal wurde er nachgewiesen. Spuren im Schnee zunächst und dann einige Tage später wurden tatsächlich zwei tote Schafe und ein schwer verletztes Schaf gefunden. Und hier haben die hat die Begutachtung ergeben, ja, es handelt sich da auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um einen Bär. Der Bär wurde aber meiner Kenntnis nach noch von niemandem bisher gesehen. Und insofern ist das jetzt überhaupt kein Grund zur Panik, zur Sorge. Das ist natürlich jetzt, der zeitliche Zusammenhang zu dem Fall in Italien sorgt für große Unruhe. Aber ein Bär, der nach Deutschland kommt, das hatten wir in den letzten 3-4 Jahren ja auch immer wieder Nachweise, Hinweise. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Das zeigt uns, hier gibt es auch in den Bayerischen Alpen prinzipiell geeignete Bärenlebensräume. Und wenn ein Bär Schafe reißt, die zudem noch schlecht, also nicht ausreichend geschützt waren, dann ist das, was ein Bär macht, der auf der Suche nach Nahrung ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass von diesen Bären auch Gefahr für uns Menschen ausgeht zunächst.
Du hast jetzt schon erwähnt, dass die Schafe nicht unbedingt geschützt waren. Was bedeutet das denn oder wie kann man überhaupt seine Schafe und Nutztiere von einem Bären schützen?
Ja, ich verstehe, dass natürlich jetzt die Sorgen unter den Tierhaltern insbesondere groß sind. Ich meine, jetzt beginnt die Almsaison, die Weidesaison und jetzt fragt man sich, okay, wie kann ich meine Tiere schützen? Grundsätzlich gilt, dass Herdenschutzmaßnahmen, die für den Wolf funktionieren, auch für den Bären funktionieren. Also das sind ja insbesondere entsprechende Elektrozäune, also entweder Elektronetze mit einer bestimmten Höhe und vor allen Dingen einem guten Bodenabschluss oder auch sogenannte Elektrolitzenzäune, auch Festzäune mit einem entsprechenden Untergrab- und Überkletterschutz. Das sind Maßnahmen, funktionieren sehr gut gegen große Beutegreifer, auch Herdenschutzhunde. Können gut helfen, im Prinzip jegliche Angreifer für die Weidetiere abzuhalten. Jetzt zeigt sich aber auch, dass Bayern da vielleicht von staatlicher Seite das Thema ein bisschen versäumt hat in den letzten Jahren. Man hat versucht, auch beim Wolf das erstmal wegzuschieben. Söder poltert gerade auch rum, ja, die Wölfe lieber abzuschießen gleich. Das funktioniert aber nicht. Also Herdenschutz, da denke ich, kommen wir nicht drum herum. Und hier muss auch von staatlicher Seite alles gemacht werden, damit die Tierhalter dabei gut beraten werden, was für Maßnahmen tatsächlich funktionieren und auch entsprechend unterstützt werden, also finanziell, um diese Maßnahmen dann auch umzusetzen.
Und kannst du dir erklären, warum es jetzt diese gehäuften Meldungen gab von Bärensichtungen oder auch Vorfällen? Hat das mit der Jahreszeit zu tun oder weil es jetzt wieder mehr Bären in Europa gibt?
Ja, ich meine von der Jahreszeit her, die Bären jetzt nach der Winterruhe, die sind natürlich jetzt auch aktiver. Außerdem ist es nicht unüblich, dass eben vor allen Dingen junge Bären auch abwandern, umherwandern. Aber wie gesagt, dieser zeitliche Zusammenhang jetzt zwischen diesen beiden Fällen ist, denke ich, absoluter Zufall. Aber da wird Felix vielleicht nachher noch zu was sagen. Er hat auch eine Untersuchung gemacht, um zu sehen, okay, wo gibt es überhaupt geeignetes Bärenlebensraum? Und den gibt es eben auch in den Bayerischen Alpen. Kurz noch, weil ich die Fragen hier im Chat sehe. Also es hat jetzt nochmal kürzlich Risse tatsächlich von Schafen gegeben, wo keine Beteiligung des Bären nachgewiesen worden. Das sind aber ist ein anderes Ereignis als das vor, ich glaube, das war um den 19. April rum. Da wurde vom Landesamt für Umwelt bestätigt, dass es sich um einen Bärenriss handelt. Und die letzten Risse jetzt vor einigen Tagen, da liegt kein Hinweis auf einen Bär vor. Also da geht man von einem hundeartigen, entweder von einem Hund oder einem Wolf aus. Das nur noch mal zur Einordnung.
Ja, und weil die Frage schon öfter mal vorkam, also nicht hier, aber allgemein, sind die Bären untereinander verwandt? Also hat der italienische Bär etwas mit dem Bären zu tun, der jetzt in Deutschland sich aufgehalten hat oder aufhält?
Das weiß man noch nicht, weil man noch keine Ergebnisse der genetischen Untersuchung hat von diesem Bär jetzt, der in Bayern die Schafe gerissen hat. Prinzipiell ist es natürlich möglich, dass der Bär irgendwie verwandt ist, jetzt auch mit JJ4, aber ja, es gibt ungefähr 100 Bären im Trentino und die gehen auf, das weiß auch Felix besser, die gehen halt auf Anfang der 2000er angesiedelte Bären dort aus Slowenien zurück. Und das ist natürlich nur eine Handvoll von Bären. Insofern sind die in irgendeiner Form schon verwandt, aber wie nah jetzt, das weiß man noch nicht.
Danke dir. Bevor wir uns jetzt den Fall in Italien anschauen, möchte ich noch einmal mit dir, Sibylle, darüber sprechen, was man im Zusammenleben von Mensch und Bär beachten muss. Du hast ja mit Bären gearbeitet, hast sicherlich auch schon Begegnungen erlebt. Kannst du uns vielleicht von deiner ersten Begegnung oder von einer intensiven Begegnung mit einem Bären erzählen und wie du dich verhalten hast?
Ja, ich habe viele Jahre in den USA gelebt und auch in den USA mit Braunbären in Alaska gearbeitet. Und die Hauptsache da ist, als erstes sich zu informieren. Ne? Wenn man in ein neues Gebiet geht, also als Tourist zum Beispiel, gab es Vorfälle mit Bären. Wo sind gerade zum Beispiel wichtige Futterstellen, zum Beispiel Blaubeeren in oder so irgendwas, dass man weiß, dass man sich vorbereitet, dass man zum Beispiel nicht alleine geht in der Gruppe oder wenn man alleine geht, immer es auch sich bemerkbar macht, redet mit sich selber, singt und so weiter. Ich habe immer Bärenspray zum Beispiel dabei gehabt. Das ist auch was wir wahrscheinlich in Europa nochmal gesetzlich anschauen müssen, dass wir das hier auch erlauben, weil das sehr, sehr effektiv ist. Also von den Angriffen, die in Nordamerika, wo sich Leute mit Bärspray verteidigen, sind alle gut ausgegangen. Das heißt, es ist echt super effektiv. Und man eben auch, wenn man dort wohnt, sich anpassen muss, dass man seinen Müll nicht draußen lagert, dass man Hundefutter zum Beispiel drinnen lagert, wie man seine Tiere schützt, haben wir ja schon besprochen. Das sind alles Sachen, wo man sich eben mit Bären auch anpassen muss. Aber es gibt eben gute Maßnahmen, die auch wirklich effektiv sind, um mit Bär zusammenzuleben.
Und was muss man beachten, wenn es dann jetzt doch zu einem Aufeinandertreffen kommt und man einem Bären wirklich begegnet?
Also ich hatte zwei Vorfälle, wo ich wirklich so einen Bluffangriff durch einen Bär durchgemacht habe. Und das Wichtigste ist, stehen bleiben, ruhig bleiben und nicht wegrennen, ist schon mal das Erste. Das ist natürlich wirklich schwierig. Also als ich das erste Mal zusammen das erlebt habe, war es eigentlich für mich am wichtigsten, dass mein Kollege dabei war und mich am Arm festgehalten hat und gesagt, nicht bewegen, weil es ist einfach ein Instinkt, den haben wir ja auch, wenn ein Hund kommt oder so weiter, wegrennen. Und das ist absolut das Falsche. Beim Braunbär ist es auch wichtig. Ich habe einen Fall, als ich als Rangerin gearbeitet habe, wo eine Frau und ein Bär auf dem Weg lagen, nebeneinander. Ne? Also die Frau hat sich totgestellt und der Bär hat sich daneben gelegt. Den konnten wir dann zum Beispiel mit einer Gruppe vertreiben. Also zurückkämpfen bei einem Angriff von einem Braunbär ist auch genau das Falsche. Man muss sich totstellen, weil in den meisten Fällen der Bär was verteidigt, entweder seine Jungen oder Futter oder so weiter, und aggressives Verhalten fördert, dass das noch schlechter ausgeht. Das ist anders zum Beispiel, wenn ein Schwarzbär angreift, ist es meistens, um einzufressen. Beim Braunbär ist es meistens ein aggressives Verteidigungsverhalten. Also wichtig, ruhig bleiben. Und wenn der Bär stoppt, was 99,9% der Fälle eigentlich ist, dass er 3, 4, 5 Meter vor einem stoppt, langsam sich zurückziehen. Und nicht aggressiv schreien oder auf ihn zugehen und so weiter. Also, und dann ist es eben meistens der Fall, dass es gut ausgeht.
Okay, ja, wie du schon sagst, das ist natürlich nicht der Instinkt, der einem da hilft, aber man muss es wahrscheinlich einfach verinnerlichen.
Genau. Ich hätte mal kurz eine Zwischenfrage an dich, Sibylle. Warum ist Bärenspray bisher in Europa bzw. Deutschland gesetzlich nicht erlaubt?
Da bin ich ehrlich gesagt, müsste ich mich auch noch mal genauer erkundigen, weil ich glaube, die Konzentration und die Menge in einem Bärkanister ist, also wir haben ja hier auch Pfefferspray jetzt zur persönlichen Verteidigung, das ist aber viel kleineres Volumen und auch nicht so weite Sprayweite. Und da müsste gesetzlich als Waffe irgendwas geändert werden. Aber vielleicht wissen das meine Kollegen, was da genau, weil es halt schon sehr hoch konzentriert ist. Und wenn dieses Bärenspray natürlich gegen Menschen eingesetzt werden würde, ist es nicht tödlich, aber es ist natürlich was anderes wie jetzt so eine kleine Dose. Ich weiß nicht, ob da direkt meine Kollegen was dazu sagen können, aber ich weiß gesetzlich ehrlich nicht genau, was da jetzt, was es fehlt.
Genau, wir prüfen das gerade, um zu gucken, okay, wie kann man da nachbessern. Das hat auf jeden Fall aber nichts mit Naturschutzrecht zu tun, sondern tatsächlich mit wie du schon sagst, mit Waffenrecht eher, dass es da Einschränkungen gibt. Ich weiß, dass in Italien zum Beispiel die Kollegen da auch schon seit Jahren wohl dran sind, weil in Italien ist es zum Beispiel auch verboten, der Einsatz davon. Und da wird auch gerade versucht nachzubessern, weil, wie Sibylle schon sagt, es ist ja total sinnvoll. Es funktioniert einfach, ne? Und wenn sowas, wieso sowas dann nicht zulassen, ja.
Ja, und von der persönlichen Ebene nochmal eins höher. Wie sieht das denn aus? Welche Maßnahmen gibt es auf politischer Ebene, um Konflikte zwischen Menschen und Braunbären zu vermeiden?
Ja, also angefangen ist natürlich Natur- und Habitatschutz, also dass es genug Lebensraum gibt, der auch verbunden ist mit anderen Stückchen von Lebensraum, dass es da Korridore gibt. Dann ganz wichtig ist Öffentlichkeitsarbeit, dass eben Leute wissen, wie man sich verhält in Bärengebiet, dass es eben nicht richtig ist, zu kämpfen gegen einen angreifenden Braunbär oder einfach Verhaltensweisen, Best Practices, wie man zusammenleben kann. Dann Herdenschutzmaßnahmen auf jeden Fall und auch die staatliche Unterstützung davon. Und dann auch Regeln im Ernstfall, ne, dass ganz klar geregelt ist, wenn ein Bär auffällig ist, welche Kriterien, dass der dann entnommen wird, dass das auch schnell geht, dass es Leute gibt, die auch autorisiert und trainiert sind, sowas zu machen effektiv. Also solche Einsatztruppen sozusagen kenne ich aus anderen Ländern, die dann wirklich in Konfliktfällen schnell zur Stelle sind und auch schnell helfen können, zu beraten, was machen wir jetzt. Und solche Maßnahmen sind wir einfach noch nicht weit genug, glaube ich, in vielen Fällen, dass wir da auch schnell, sicher Auskunft geben können für die Bevölkerung.
Okay. Danke dir, Sibylle. Jetzt schauen wir uns den Fall in Italien an. Felix, du hast ja schon mal oder hast im Trentino gearbeitet mit Bären. Kannst du uns einmal so einen Einblick geben, was so die Situation vor Ort ist und wieso da jetzt überhaupt so viele Bären leben im Trentino?
Im Trentino haben ja die Bären als einzigen Platz in den Alpen überhaupt überlebt. Also da gab es Anfang der 90er Jahre noch die letzten echten Alpenbären. Also die wurden da nie ausgerottet. Und weil man dann gesehen hat, dass die sich nicht mehr reproduzieren, hat man dann ein Projekt zur Blutauffrischung, wie man es genannt, gestartet und dann Bären aus Slowenien dort ausgesetzt. Es war allerdings dann so spät, dass die letzten Trentiner Alpenbären sich nicht mehr in die neue Population eingebracht haben. Also die heutigen Bären sind jetzt reine slowenische Bären. Von Abstammung her. Das war damals, war das eine wirklich große Begeisterung dafür. Das waren die Medien, also auch Anfang der 90er Jahre, bevor die Bären ausgesetzt worden sind, waren in den Medien viele Artikel, da hat man in den Zeitungen gelesen, dass ein Vater stolz ist, dass er seinen Kindern Bärenspuren in den Bergen zeigen kann und sowas. Ja? Also die waren wirklich stolz auf ihre Bären dort. Und die Landschaft, muss man auch verstehen, die ist ein bisschen anders als bei uns. Da ist sehr viel Kommunalwald, mit sehr wenig Straßen drin und sehr lange Hänge ohne irgendwelche Fragmentierung. Das ist in den Bayerischen Alpen etwas anders, in Österreich ist es noch viel deutlicher anders. Ja, also das ist sicher mit dem Grund, warum die Bären dort im Trentino damals überlebt haben. Und inzwischen hat man jetzt da 10 Bären ausgesetzt und die Population hat sich sehr gut entwickelt. Inzwischen gibt es über 100 Bären dort.
Und du hast ja jetzt schon erwähnt, dass die Leute anfangs oder die Einheimischen anfangs stolz waren. Kannst du uns auch nochmal einen Einblick geben, wie das überhaupt funktioniert hat. Also die einheimischen Menschen dort, die Naturschützer, die Politiker. Also das hat alles sehr positiv dort angefangen. Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, es hat sicher alles sehr positiv angefangen. Und es hat vielleicht ein bisschen naiv angefangen, weil die letzten Alpenbären, die waren sehr ingezüchtet. Und auch von ihrem Verhalten, die waren extrem passiv, extrem scheu. Und man hat die letzten Überbleibsel von einer großen Population. Die Bären aus Slowenien, die verhalten sich jetzt, wie sich normale Bären einfach verhalten. Ja? Und wenn da Müll rumliegt, nutzen sie den. Und das kann auch dazu führen, wenn dann Müll in den Ortschaften verfügbar ist, dass sie da in die Ortschaften reinkommen und sowas. Also da haben wir da einiges umstellen müssen. Das haben sie da damals nicht so vorhergesehen in dem Maße. Ja? Aber auch in Slowenien ist es nicht so, dass da überhaupt kein Müll verfügbar wäre oder dass die Bären da in den Ortschaften gar nichts finden und trotzdem geht es gut. Ja, also das ist nicht die große Umstellung. Oder es ist eine gewisse Umstellung, aber es ist nicht so, dass die völlig naiv in die Sache reingelaufen sind. Ja. Ja, und jetzt hat es in den letzten Jahren schon ein paar Unfälle gegeben, also doch schwerere, aber keine tödlichen. Und da hat sich jetzt zum Teil ein bisschen das Bild gewandelt. Also es gibt Leute, die sagen, ja, das ist unverantwortlich und sowas. Und ich denke, jetzt mit dem tödlichen Unfall hat das ist natürlich eskaliert. Das ist momentan mal ganz heftig. Es stehen Tierschützer und Bärengegner in sehr verhärteten Fronten gegenüber. Und jetzt, das ist aber das Trentino-Problem. Das wird sich vielleicht in den nächsten Wochen oder Monaten dann auch wieder verbessern. Derzeit ist da jetzt keine Lösung in der öffentlichen Diskussion möglich, aber das ist so richtig verhärtet. Aber ja, es wird sich hoffentlich wieder geben.
Ja, vielleicht noch einmal zurück. Wie werden denn normalerweise die Bärenbestände dort gemanagt? Also gibt es da ein Management von den Bären, die jetzt dort angesiedelt wurden und sich stark vermehrt haben?
Also das jetzige Management ist noch sehr zugeschnitten auf eine sehr kleine Population. Also wenn man nur 10, 20 Bären hat oder sowas, da ist das Entnehmen wirklich die Ultima Ratio. Weil man gefährdet die Population natürlich. Und in der Phase haben die sehr intensiv mit Verkrämmungen gearbeitet und natürlich Vermeidung von Bären, dass die sich Menschen gewöhnen, dass die lernen, dass in Ortschaften und Dörfern irgendwie Futter verfügbar ist. Also Habituation und Futterkonditionierung wurde nach Möglichkeit eingedämmt auf die Art und Weise, aber es wurden keine Entnahmen durch. Inzwischen ist die Population so groß, dass man durchaus wenige Entnahmen machen kann jedes Jahr. Und das ist halt noch nicht gemacht worden bisher. Ja? Also es wurde jetzt vor ein paar Jahren wurde es eine Bärin, die KJ2, die wurde geschossen, nachdem das zweite Mal einen schweren Unfall verursacht hat. Aber diese Unfälle waren bis jetzt alles, und das ist ganz typisch für Europa, und was die Sibylle auch schon gesagt hat, auch die Regel in Nordamerika, das waren alles Angriffe zur Selbstverteidigung. Aber es gibt eben Bären, die, wenn man die überrascht, greifen die an, und es gibt welche, die rennen trotzdem noch weg. Auch wenn man sie auf kurze Distanz überrascht. Und wir werden einfach diese Bären, die dann, wenn man sie auf kurze Distanz überrascht, oder Mütter, die ihre Jungen verteidigen, den werden wir wahrscheinlich entnehmen müssen. Ja, das ist der Preis, den wir in der Kulturlandschaft zahlen müssen, dass wir mit so einem Tier zusammenleben.
Ja, jetzt wurde ja der Jogger von einem Bären dort getötet. Hättest du das persönlich, hättest du damit gerechnet, dass sowas passieren kann?
Also, dass das ein tödlicher Unfall passiert, das war schon unerwartet, ja. Aber es waren in den letzten Jahren halt schon eine Reihung von ernsten Unfällen, ja. Also es ging in der Regel nie mehr als ein paar Tage Krankenhausaufenthalt hinaus von den Bissen. Ja. Aber trotzdem. In dem Fall war es wohl eine Verkettung von wirklich unglücklichen Umständen. Erstens war das ein Weibchen, was seine Jungen verteidigt hat. Also die sind meistens von Haus aus haben eine stärkere Motivation, sich zu verteidigen, als wenn sie keine Jungen haben. Und wenn die hat davor schon so ein Unfall, war sie in so einen Unfall verwickelt, wo sie zwei Männer angegriffen hat, beziehungsweise einen angegriffen hat und der zweite war dabei und hat den Mann verteidigt und sie hat dann auch die Flucht ergriffen. Aber es war vor 2 Jahren, auch mit Jungen wieder. Und das dritte war wohl auch dieser Jogger, war nicht nur ein Jogger, sondern ein sehr sportlicher, durchtrainierter Mann. Und der hat sich richtig gewehrt wie man an den Verletzungen erkennen kann. Also der hat über den ganzen Körper verteilt Verletzungen. Es gibt auch einen Stock mit Blut dran. Also der hat sich wohl richtig gewehrt. Und das ist, was die Sibylle vorhin auch gesagt hat, ist halt die falsche Reaktion. Es ist vielleicht natürlich ihre Reaktion, aber selbst so eine Bärin, ich weiß jetzt nicht, wie schwer die war, aber Bärinnen im Frühjahr, die sind oft nicht mehr, viel mehr als 70, 80 Kilo, aber die sind stärker als jeder starke Mann. Ja, das rational betrachtet ist die beste Chance, einfach sich totzustellen, zu zeigen, dem Bärenmann ist keine Gefahr, weil er verteidigt sich. Auch wenn es sehr aggressive Form der Verteidigung ist, es ist eine Verteidigung. Und deswegen, wenn man dem Bären den Grund wegnimmt, sich zu verteidigen, dann hat man die besten Chancen, einigermaßen halt durchzukommen. Ja. Und das war sicher ein Fehler auch von dem Mann, aber es ist dort in der Region, wird es nicht wirklich propagiert, dass man sich totstellt, muss man auch sagen.
Okay, danke, dass du uns nochmal einen Einblick auch in den genauen Verlauf oder was dort passiert ist, gegeben hast. Du hattest jetzt schon, wenn ich es richtig verstanden habe, erwähnt, dass es schon Entnahmen von Bären gab, die auffällig geworden sind. Aber was hältst du da von den Forderungen der italienischen PolitikerInnen, dass die gesamte Bärenpopulation jetzt deswegen reduziert werden soll?
Ja, also es gab ein paar Entnahmen. Also eine Bärin wurde geschossen. Und die Jurka zum Beispiel, die Mutter von Bären Brunner, wurde dann auch gefangen, ist heute in der Gefangenschaft. Es gibt noch einen weiteren Bären, der gefangen worden ist, und diese Bären jetzt. Aber da ging es immer um Bären, die wirklich Probleme gemacht haben, also spezielle Individuen. Und der Vorschlag aus einem politischen Lager ist jetzt, dass man die Population selber reduziert. Weil 100 Bären sind so viele Bären und die Dichte ist so hoch und so weiter. Aber wenn man es schaut, in Slowenien leben jetzt 100, 120 Bären auf über 3000 Quadratmeter. Also im westlichen Trentino, Entschuldigung. Da leben jetzt über 100 Bären auf über 3000 Quadratkilometer. Das sind ungefähr 3 Bären auf 100 Quadratkilometer. In Slowenien, da leben über 1000 Bären auf 5000 Quadratkilometer. Das sind 20 Bären auf 100 Quadratkilometer. Also das ist eine 6-7-fache Dichte. Und trotzdem passiert da sehr, sehr wenig. Also es ist nicht ein Problem der Dichte. Es ist ein Problem des Umgangs damit. Also man muss einerseits die auffälligen Bären entnehmen und andererseits den Leuten das wirklich dafür sorgen, dass die verinnerlichen, dass sie sich nicht wehren beim Bärenangriff, sondern sich totstellen. Da haben sie einfach viel bessere Chancen, dass nichts passiert.
Okay, also würdest du sagen, eine allgemeine Reduzierung von der Bärenpopulation jetzt dort vor Ort würde nicht helfen, weil es um einzelne Individuen geht, die sich entsprechend...
Ja, genau, es geht um einzelne Individuen und die Bären, und das würde die Bärenpopulation auch wirklich gefährden. Ja? Also der Vorschlag geht jetzt zurück, auf das Minimalziel des Ansiedlungsprojektes von ungefähr 50 Bären zu reduzieren. Das ist, das Minimalziel ist definiert worden als die Minimum Viable Population, also die kleinst überlebensfähige Population, aber nur unter demografischen Gesichtspunkten. Das sind keine genetischen Gesichtspunkte berücksichtigt. Also langfristig verarmt diese Population genetisch sowieso. Also die braucht Anschluss an eine große Population wie in Slowenien. Also was vielleicht eine Möglichkeit wäre, Bären aus dem Trentino in das Gebiet zwischen Trentino und Slowenien anzusiedeln. Das würde auch die Dichte im westlichen Trentino etwas reduzieren. Aber die brauchen langfristig den Anschluss an die dinarische Population.
Jetzt ist auch gerade eine Frage noch im Chat zu Slowenien. Kannst du uns einen Einblick geben, warum das in Slowenien ganz gut läuft oder wie das Zusammenleben von Mensch und Bär da funktioniert oder was der Unterschied auch ist, abgesehen vom Totstellen?
Ja, also man hat in Slowenien sehr, sehr wenig Bärenangriffe, aber die Leute, die wissen, dass sie sich nicht wehren brauchen. Ja, also da ist sicher dadurch, dass der Bär... Naja, der war Anfang der 20, in den 20er, 30er Jahren war der auch fast ausgerottet, waren nur noch zwei Gebiete, wo es Bären gab dort. Und heute ist das Gebiet wesentlich größer. Aber es ist trotzdem so, dass die Menschen sind schon länger vertraut mit der Situation. Das kommt sicher dazu. Und das andere ist, die Slowenen, die schießen halt jedes Jahr ziemlich viele Bären, über 100 Bären. Und die, was bei 1000 Bären überhaupt kein Problem ist, die Population wächst trotzdem. Aber die schießen ja aus mehreren Gründen. Also alle Bären, die ein bisschen Probleme mit Menschen machen, wegen der öffentlichen Sicherheit, dann, wenn es Haustierschäden gibt, solche Bären, und dann zusätzlich noch Bären, die völlig unauffällig sind, einfach um die Population zu kontrollieren, also Populationsgröße zu kontrollieren. Und das führt halt dazu, dass praktisch alle Bären, die irgendwie auffällig sind und ein bisschen das Potenzial in der Richtung haben, Troubles zu machen, dass die entnommen werden. Und das ist wohl der Schlüsselpunkt in Slowenien, dass das mit so hoher Dichte geht. Aber man könnte sich auch überlegen, dass man in Slowenien mit der Dichte wirklich runterfährt oder die auf der jetzigen Dichte zumindest einfriert, weil das ist, da ist auch das Potenzial da, dass trotz diesem Management mal irgendwas Ernsthaftes passiert.
Ja, klar, es sind ja auch immer noch Wildtiere,
genau,
die da im Wald leben.
Ja.
Wie ist denn deine Einschätzung, wie sich die Situation jetzt in Trentino entwickelt, also von der Bevölkerung her? Wird da die Stimmung kippen oder ist die schon gekippt? Wollen die Menschen die Bären dann noch vor Ort haben?
Also es gibt schon die Befürchtung, wenn jetzt nicht offiziell es mit den Namen ein bisschen forciert wird, dass dann illegale Abschüsse steigen. Also die Befürchtung gibt es derzeit. Insgesamt ist Slowenien, ist Trentino die politische Situation anders, als wir das jetzt aus Deutschland oder Österreich kennen. Da spielen die Tierschützer eine viel stärkere Rolle. Also der Naturschutz ist relativ still momentan, aber der Tierschutz ist sehr, sehr stark. Und die Politiker trauen sich kaum was gegen diese starke Lobby zu machen. Und das führt halt momentan zu einer unguten Situation, dass da sehr verhärtete Fronten sind. Die einen sagen, man muss unbedingt diese Bären entnehmen, und die anderen sagen, nein, unter keinen Umständen. Ja. Und wenn man mehrere Bären entnimmt, dann wird man irgendwann auch mit der Gefangenschaftslösung nicht mehr zurechtkommen. Man braucht auch Platz für die Bären.
Okay, wir haben jetzt schon einige Sachen hier angeschnitten. Noch einmal als Zusammenfassung zum Schluss. Also was wären deiner Meinung nach die nächsten Schritte, um das Zusammenleben von Mensch und Bär im Trentino zu ermöglichen in Zukunft?
Also ich denke, dass das zwei Sachen sind. Einmal, dass auffällige Bären früher entnommen werden als bisher. Und das Zweite, dass der Bevölkerung das wirklich eingeimpft wird, dass sie sich nicht wehren dürfen, wenn es mal zum echten Angriff kommt. Ja, waren es alle Fälle so, die Bären waren immer stärker. Ja, die haben erst losgelassen, wenn die Menschen im Kampf und Feld waren. Und es war beim letzten Mal halt erst dann, wo er tot war.
Ja, vielen Dank für den spannenden Einblick. Und ich denke, wir müssen alle mitnehmen, dass dieses ruhig bleiben und sich totstellen wirklich das Allerwichtigste ist, wenn man einem Bären begegnet. Dann schauen wir jetzt nochmal zurück nach Deutschland, weil wir hier auch ab und zu mal einen Bär haben, der durch Bayern läuft oder mal gesichtet wird. Sibylle, was denkst du denn, ist die Rückkehr der Bären nach Deutschland möglich? Können sie in Zukunft hier wieder heimisch werden? Und worauf müssen wir uns einstellen?
Ja, Felix hat ja auch schon mal eine Studie gemacht, wo er zeigt, mögliches Bären-Lebensraum im Alpenraum. Und da ist Deutschland jedenfalls dabei, natürlich nicht als eigenständige Population, sondern im Zusammenhang mit Österreich und wahrscheinlich hoffentlich verbunden mit der Trentino-Population. Also das kann man da nicht sagen, wir haben eine eigene Population. Es wird ein Streifgebiet und Randgebiet sein für den Alpenraum. Aber es gibt Lebensraum dort, wissen wir ja, wir sehen ja auch jetzt Bären mit Spuren da. Das heißt, ich glaube, in Zukunft werden wir bestimmt es ist wahrscheinlich noch eine Weile entfernt, aber schon mehr regelmäßigere Bärenbesuche in Deutschland haben. Und dafür können wir uns jetzt schon vorbereiten. Ja, wir bereiten uns ja auch schon für Herdenschutzmaßnahmen in den Alpen vor, für Wolf. Und dadurch ist es ja auch, wie Felix auch schon gesagt hat, verbunden mit Bär. Aber auch die Vorbereitung der Öffentlichkeit, dass man eben nicht panisch reagiert, wenn man wirklich einen Bär trifft, dass man jetzt auch schon mit Öffentlichkeitsarbeit anfängt, Verhaltensweisen und so weiter. Aber ich denke, es wird passieren und es ist möglich. Und es ist auch der Bär gehört eigentlich zum ökologischen Lebensraum in den Alpen.
Das heißt aber, der Bär wird jetzt nicht in ganz Deutschland auftauchen, sondern es beschränkt sich auf Bayern, oder?
Ja, also die anderen Habitatgebiete, die theoretisch vom Wald her möglich sind, sind einfach überhaupt nicht verbunden auch und mit dem Rest der Populationsmöglichkeit von den Alpen her.
Ja, du hast jetzt ja schon angeschnitten, welchen Lebensraum so der Bär braucht. Felix, kannst du da nochmal genauer drauf eingehen? Also wo fühlen sich Bären wohl? Wo würden sie sich aufhalten? Wo leben sie? So, welche Landschaften brauchen sie?
Also Bären sind sehr stark waldgebunden bei uns. Also menschenleere Gebiete ohne Wald, wie Tundra-Gebiete, haben wir ja nicht. Und von den drei Großraubtieren ist der Bär am stärksten an den Wald gebunden. Deswegen ist auch die Verbindung von den Alpen zu den anderen Waldgebieten in Deutschland für einen Bären nicht gegeben. Also man kann eigentlich sehr sicher sein, dass der sich kein Bär in den Bayerischen Wald oder in den Schwarzwald oder sowas verirrt. Und das wäre auch dann, wenn man Bären irgendwo ansiedeln würde, wären die auch wieder isoliert. Ja, also deswegen, ich denke, für Deutschland ist der einzige wirklich realistisch geeignete Lebensraum der Alpenraum. Das ist ein sehr schmaler Streifen im Vergleich zum Rest von den Alpen. Aber trotzdem, es ist wichtig, dass das Management dort zusammenpasst mit dem Rest von den Alpen. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man da Maßnahmen ergreift, auch wenn es derzeit ein oder vielleicht, also ein zweiter Bär ist auf der österreichischen Seite nicht weit weg, einmal gelegentlich nach Deutschland kommen. Aber das ist trotzdem wichtig, dass man da mit Herdenschutz macht. Und das LFU hat das ja auch empfohlen. Und entsprechende Öffentlichkeitsarbeit macht. Aber diese Bären, die es da sind, sind junge, abwandernde Männchen offen, aus dem Trentino offensichtlich. Also die waren letztes Jahr schon in dem Raum und sind auf der österreichischen Seite auch genetisch nachgewiesen worden. Und also da kann man jetzt davon ausgehen, dass da ist, außer es ändert sich was, aber so wie es jetzt ist, für Menschen auch keine Gefahr ist.
Muss man sich dann Sorgen machen, wenn man jetzt zum Beispiel gerne in Österreich oder in Bayern Skifahren geht? Ist das ein Ort, wo sich Bären aufhalten würden, in der Nähe von so einer Piste?
Also Bären sind Winterschläfer, die schlafen da.
Okay, ja, dann können wir schon mal beruhigt.
Also heute mit den Kunstschneepisten kann es natürlich schon sein, dass da noch Ski gefahren wird, wenn die Bären schon auf sind. Aber ja, das sind derzeit so seltene Ereignisse und auf den Pisten ist so viel Störung, dass da eigentlich mit nichts rechnen ist.
Okay, dann, wenn ich dich richtig verstehe, würdest du also eher sagen, dass Deutschland nicht unbedingt Platz für Bären hat? Oder würdest du mir dann
ja, im Alpenraum schon.
Im Alpenraum schon, okay. Kannst du ungefähr einschätzen, wie viele Tiere, also für wie viele Tiere Platz wäre?
Da wäre sicher kein einziges Tier dort, was nur in Deutschland leben würde. Und falls es dann mal irgendwann Weibchen gibt, vielleicht mal, dass einzelne Weibchen dann nur auf der bayerischen Seite sind, aber in der Regel wird es immer grenzübergreifend mit Österreich sein. Ja. Und was man an Dichten dann zulässt, das ist noch, dass man noch ganz weit entfernt. Ja. Aber ein paar Dutzend Tiere, also ein Dutzend Tiere zum Beispiel ist schon denkbar, ja.
Und kannst oder weißt du, ob es aktuell Projekte gibt, zum Beispiel wie das jetzt im Trentino, dass die Bärenpopulation schützt oder versucht, irgendwie Maßnahmen zu ergreifen, dass die Bären um Deutschland rum irgendwie die Bärenpopulation erhalten bleiben oder gesund sind? Also das sozusagen, also gibt es Projekte, die sich für den Schutz der Bären einsetzen, die dann quasi nach Deutschland kommen können?
Also in Österreich gab es mal eine Wiedereinbürgerung, aber die Bären sind wieder verschwunden. Also man weiß bei einem Fall ganz sicher, dass er illegal geschossen worden ist. Und bei vielen Fällen gibt es sehr starke Hinweise darauf. Also man geht davon aus, dass illegale Abschüsse insgesamt der Grund waren dafür. Derzeit gibt es in Österreich keine Anstrengungen für die Rückkehr des Bären. Auch deswegen, weil Österreich tut sich sehr schwer mit der Rückkehr des Wolfes und der Naturschutz bündelt seine Kräfte in Bezug auf Wolf, dass man das mit Herdenschutz und solchen Sachen hinkriegt und nicht das mit dem Bären. Slowenien versucht jetzt seit längerem die Ausbreitung in die Alpen zu forcieren, aber auch dort gibt es einen Widerstand von den Almbauern. Also das, vor allem beim Wolf wird das sehr, sehr deutlich. Und da wird man sehen, wie sich das entwickelt. Also das in Slowenien ist derzeit noch ein bisschen eine Blockade im Alpenraum da. Da gibt es auch keine Weibchen. Und wenn sich das lösen lässt, dann kann man mir vorstellen, dass das regelmäßig dann viel mehr Bären nach Österreich gibt. Und bis dann von dort aus Bären nach Deutschland kommen, das wird noch sehr lange dauern, aber das werden immer Weitwanderer sein, genauso wie vom Trentino. Aber Trentino ist auch deutlich näher und besser verbunden.
Okay, vielen Dank. Dann noch als Abschlussfrage, bevor wir in die Diskussion gehen. Wir haben das jetzt, glaube ich, schon öfter angerissen oder auch angesprochen. Noch die letzte Frage an euch drei Expertinnen. Ich weiß nicht, wer antworten möchte. Was ist eure Einschätzung zeitlich gesehen, wann es dazu kommen könnte, dass ein Bär tatsächlich sich hier regelmäßig in Deutschland aufhält? Ist das?
Naja, also ich würde so sagen, wie ich gesagt habe, es wird kein Bär nur in Deutschland leben. Ja, dieser Bär, der jetzt da ist, in diesem Raum war letztes Jahr auch einer. Ich gehe davon aus, dass es der gleiche ist, auch wenn es genetisch noch nicht bestätigt ist. Ja, und der war letztes Jahr auch bereits ein paar Mal in Bayern nachgewiesen. Ja, also es ist so, dass die Jäger nennen es wechselwild. Also da werden Bären da sein, die mal in Bayern sind, dann wieder in Tirol oder in Salzburg. Und dann, so wird es wahrscheinlich laufen.
Aber ich glaube, es hängt auch von uns ab, ne? Also was da passiert, von den Management-Sachen, die in Slowenien, in Trentino passieren, wie wir uns vorbereiten. Also das kann natürlich, sind alles Faktoren, die das beeinflussen können. Von daher ist es schwierig zu sagen, wie lange.
Okay, ja, vielen Dank euch für die Einschätzung. Wir werden das ja dann zu gegebenen Zeitpunkt dann erfahren. Dann würde ich jetzt die Diskussion freigeben, Samantha.
Gerne, gerne. Wir haben ein paar Fragen im Chat. Und zwar nochmal vielleicht an dich, Felix. Wir hatten vorhin schon mal über Slowenien gesprochen und über die Entnahmen vor Ort. Wird das weiter noch über eine Quote geregelt oder sind es dann wirklich bei auffälligen Tieren einfach oder wie du schon vorhin erwähnt hattest, diese verschiedenen Möglichkeiten, die es da gibt?
Ja, also bei den Bären, die ohne dass sie Schäden machen oder gefährlich für Menschen sind, die entnommen werden, da geht es über eine Quote. Ja. Und in der Regel werden die anderen dann mitgezählt. Also es ist dann insgesamt eine Quote von, was weiß ich, sagen wir mal 100 Bären. Und dann im Laufe des Jahres da werden dann, sagen wir, 20 Bären geschossen, weil sie Schäden machen und 5 Bären geschossen, weil sie gefährliches Verhalten gezeigt haben. Und der Rest wird dann über eine Quote jagdlich einfach entnommen, also geschossen.
Ja. Okay. Alles klar. Ja, machen wir direkt nochmal weiter mit der Entnahme. Ich glaube, das ist für viele auch spannend. Wie erfolgt überhaupt so eine Entnahme eines Bären? Gibt es da eine spezielle Jägereinheit? Ich denke mal, das ist natürlich auch von Land zu Land unterschiedlich. Aber ja.
Also in Slowenien erfolgt es in der Regel über die Jäger. Es gibt dort allerdings auch eine Eingreiftruppe, also ein Bär-Intervention-Team, und die dann entweder die Jäger unterstützen oder es selber durchführen. Im Trentino gibt es eine Eingreiftruppe, die diese Entnahmen durchführt, also einen Abschuss durchführt oder einen Fang durchführt. Das hat auch mit den unterschiedlichen Jagdsystemen in den Ländern zu tun.
Bleiben wir noch mal im Trentino. Es gibt dort einige Veranstaltungen wohl auch zur Aufklärung über die Bären vor Ort. Da müsst ihr eigentlich auch über die Verhaltensweisen hingewiesen werden, also wie ich sollte mich lieber totstellen oder ähnliches. Hast du da auch was mitbekommen?
Ja, es wurde bis jetzt schon gemacht, aber es wurde halt gesagt, man muss sich passiv verhalten. Es wurde nicht massiv den Leuten gesagt, ihr müsst euch totstellen. Ja, das ist einfach, ich meine, wenn man das massiv sagt, ihr müsst euch wirklich totstellen, wenn euch ein Bär angreift, ihr dürft euch unter keinen Umständen wehren, dann heißt es natürlich auch, das ist gefährlich. Man möchte es eigentlich nicht so sagen, dass die Bären gefährlich sind. Und das war wohl auch der Grund, warum das ein bisschen nebulös ausgedrückt worden ist. Und in allen Fällen, wo es jetzt Unfälle gab, haben sich die Leute gewehrt. Und deswegen waren auch zum Teil viel größere Unfälle dabei.
Kann ich da noch mal kurz einscheren? Also dieses Totstellen, also wirklich auch nur, wenn der Bär wirklich angreift. Ne? Also diese eine Situation, die ich hatte in Alaska, war nämlich die, wo ich die Frau auf dem Boden liegend neben dem Bär gefunden habe. Das war dann so, dass sie auf einem Wanderweg gelaufen ist und der Bär ist auch auf dem Wanderweg gelaufen und der hat die eigentlich gar nicht angegriffen. Der ist einfach auch auf dem Wanderweg gelaufen. Und sie hatte sich dann eben nur daran erinnert, dass sie sich totstellen muss und hat sich sofort hingelegt und hat totgestellt. Und der Bär kam dann auf dem Weg und hat dann gedacht, was macht die denn da? Und hat sich dann daneben gelegt. Also der hat die gar nicht angegriffen. Und es war ein Jungbär und der hat wahrscheinlich seine Mutter vermisst und hat sich daneben gelegt. Also es ist nichts passiert. Aber es ist wirklich so, dass man, wenn man den Bär eben sieht und auch einen Bluffangriff stehen bleiben und dann sich zurückziehen erstmal, also nicht gleich auf den Boden legen. Ne? Also das ist so eine Differenzierung, dass man wirklich nicht sagt, also sofort, wenn man einen Bär sieht, sich auf den Boden legen und totstellen, sondern erst, wenn das wirklich, wenn man angegriffen wird. Und das ist eben 99,9% wird nicht der Fall, dass der Bär erstmal einen Bluffangriff macht und dann einem die Chance gibt, sich zurückzuziehen. Also, und ja. Genau, wollte ich nur nochmal, dass da nicht gleich gesagt wird, ne? Sobald man Bär sieht, sich auf den Boden legen. Also das ist es nicht.
Also wenn man Bären auf größere Distanz sieht, sollte man sich einfach freuen, so Handy zücken, Fotos machen, Videos machen. Ja? Und wenn es auf kürzere Distanz ist, dann sollte man weggehen, vielleicht auf den Bären einreden. Also man sollte sich bemerkbar machen, aber total passiv und nur wenn er angreift, nur dann sich totstellen.
Gut, danke schön. Alle Bären, die bisher bei uns aufgetaucht sind, hatten ähnliche Wanderungsrouten, schreibt jemand, sprich also die Nutzung von Habitaten und die Korridore. Wird hier auch vermehrt diese Tatsache in Betracht gezogen und dass man hinsichtlich Besucherlenkung und eine Art Wildruhezonen ja zum Beispiel sowas errichtet?
Also das kommt jetzt dadurch, dass die einzelnen Gebirge in den Alpen situiert sind. Das Inntal unterhalb von Innsbruck ist sehr schwer für Bären zu queren. Also der Bär Brunner hat es damals zweimal gequert. Aber an sich ist es eine sehr starke Barriere. Ja, breites, unbewaldetes Tal, Fluss, Autobahn, Eisenbahn, viele Dörfer. Also das ist schwierig. Deswegen kommt von der Seite auch keine Bären. Und auch im Trentino ist es leichter, über die Schweiz, also das Finchgau, nördlich vom Trentino, das große Tal, das ist auch sehr stark besiedelt und ist schwerer zu queren. Und deswegen gehen viele Bären erst in die Schweiz. Manche kommen dann von dort aus ins obere Inntal, der sich da in Österreich auskennt, und gehen dann von dort aus entweder ins Lechtal weiter oder direkt Richtung Garmisch in diese Gegend. Und also das ist durch die naturräumlichen Gegebenheiten so verursacht. Es kann immer wieder mal Ausnahmen geben, aber in der Regel wird das erwarten wir eigentlich, dass die Bären diesen Weg immer wieder wählen werden. Einfach Grund, wie der Waldverteilung ist, wie die Barrieren sind, wo die großen Berge sind und wo die kleineren Berge sind, die für Bären leichter zu überqueren sind. Und für Besucherlenkung oder Wildruhezonen denkt man da nicht nach, weil das sind auch sehr große Räume, betrifft jetzt mehrere Länder, also 4 Länder. Und das ist jetzt nicht angedacht, das gibt es so auch. Ja.
Gut, dann haben wir noch eine Frage zu konkreten Zahlen. Felix, ich weiß nicht, ob du dazu Auskunft geben kannst, aber wie viele Bärenangriffe gab es in Slowenien und wie viele waren davon tödlich? Hast du da Zahlen im Kopf?
Der letzte tödliche in Slowenien war 1987. Wie viele jetzt an weniger schlimmen, aber doch ernsten Angriffen waren, weiß ich es nicht. Aber ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war einer, da ist im April ein Höhlenforscher in eine Höhle eingestiegen, die der Bär als Winterlager genutzt hatte. Und der Bär ist dann an ihm vorbei und hat ihn dabei kräftig in den Oberarm gebissen. Und also das sind so die groben Unfälle, die dort passieren. Der Höhlenforscher hat dann selber gesagt, es war sehr dumm, dass er zu dieser Jahreszeit in die Höhle gegangen ist.
Vielleicht kann ich dazu noch kurz was sagen. Es gibt da, Sibylle hat gerade schon einen Artikel weitergeleitet aus Nature, der sich Angriffe auf Bären von Bären auf Menschen in Europa in den letzten Jahren anguckt hat. Und auch die Slovenian Times, kann ich auch mal einen Link weiterleiten, die hatte einen Artikel neulich zu Angriffen in Slowenien. Und das waren laut dieser Veröffentlichung zwischen 2017 und 2021 so 1 bis 2 pro Jahr in etwa, aber keine davon tödlich. Also ähnlich wie, was du gesagt hast, Felix, ne, dass die dann im Krankenhaus vielleicht enden, im schlimmsten Fall, aber keine tödlichen Angriffe.
Okay, spannend, super. Dann können sich das gerne alle auch mal anschauen. Die Links sehen wir im Chat. Ansonsten sind momentan keine Fragen mehr da. Leonie, ich würde dann an dich übergeben.
Danke dir. Ich würde dann sagen, wenn jetzt die Expertin noch ein Schlusswort sprechen wollen, können Sie das gerne machen. Ansonsten würde ich dann das Wort an Moritz Klose übergeben, dass er einmal nochmal die Forderung, die wir als WWF haben, für Mensch und Bär formulieren.
Ja, danke. Forderung oder vielleicht auch unsere Vorstellung. Also ich denke, wir haben heute gesehen, ein Zusammenleben zwischen Bären und Menschen ist möglich, zwischen Wildtieren und Menschen. Natürlich gibt es Konflikte und Herausforderungen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass diese offen und ehrlich und ganz transparent angesprochen werden, dass es da, dass klar ist, okay, welche Herausforderungen kommen auf uns zu, aber dass auch klar ist, es gibt eben Lösungen, wie wir dieses Zusammenleben gestalten können. Ich bin der Meinung, das ist unsere Verantwortung. Wir sehen, wir hören, weltweit sind wir in einer Klima- und Artenkrise. Es sterben ständig Arten aus und jetzt kommen nach Europa Wildtiere zurück. Ich denke, es ist unsere Verantwortung als Gesellschaft, auch als reiches Industrieland, dieses Zusammenleben zu gestalten, dafür Wege zu finden. Und dafür ist es, denke ich, wichtig, in den nächsten Jahren natürlich ganz klar in die Prävention zu investieren. Also wir sehen anhand jetzt auch dieser Sichtungen des Bären in Bayern, es ist nur eine Frage der Zeit, bis zumindest einzelne Tiere immer wieder nach Bayern kommen. Wir sehen das ja auch beim Wolf, beim Luchs, beim Biber, bei anderen Tieren. Die Tiere kehren zurück. Sie zeigen uns dadurch, es gibt Lebensraum. Es gibt Lebensraum hier in der Mitte von Deutschland. Aber natürlich sind wir in einem dicht besiedelten Land und deshalb müssen wir Konflikte möglichst vorbeugen. Dazu gibt es Maßnahmen beim Bär, beim Wolf, bei großen Beutegreifern. Herdenschutz, hier muss weiter massiv investiert werden in den Herdenschutz, in die Unterstützung der Weidetierhalterinnen und eben ganz wichtig in den Gebieten, auch da, wo eben zukünftig Bären auftreten können, auch natürlich in die Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben das schon gehört, in Amerika gibt es ja auch, da sagt man, be bear aware, also einfach wieder überhaupt sich darüber bewusst zu werden, okay, es gibt hier vielleicht jetzt Bären und wie habe ich mich zu verhalten? Da sind wir alle gefragt und ich denke, ja, wenn jeder ein Stück da mitmacht, dann ist eben dieses Zusammenleben durchaus möglich und natürlich macht das unsere Natur ja auch ein Stück reicher einfach, dass wir hier Arten, solche großen Arten haben. Wir wissen, die haben eine Rolle im Ökosystem und funktionierende, vollständige Ökosysteme sind wichtig für uns, für eine Zukunft unserer Natur, unserer Erde. Und genau, deshalb also mein Plädoyer, Konflikte nicht ignorieren, nicht totschweigen, sich gut darauf einstellen. Es gibt Möglichkeiten. Und dann, denke ich, bekommen wir das hin.
Danke, Moritz. Dann gebe ich nochmal das Wort an Sibylle.
Ja, danke. Noch ganz kurz. Also ich bin ja hauptsächlich international unterwegs, also gerade sehr viel auch in der Arktis mit Eisbär und Konflikt oder auch mit Tigerkonflikt und so weiter. Und da stellen wir ja auch immer den Anspruch an diese Länder und an diese Leute, dass wir diese Tiere, die uns doch auch wichtig sind, schützen. Und dann kommt natürlich auch die Frage dann an uns, ja, was machen wir zu Hause? Ne? Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig. Also wir können nicht Ansprüche an Natur- und Artenschutz an alle anderen stellen und dann bei uns das nicht machen. Und daher finde ich das eben auch eine Verantwortung, wie Moritz sagt, dass wir das verantwortungsvoll mit den Leuten vor Ort transparent besprechen, was getan werden muss und auch politisch das unterstützen. Aber es ist in unserer eigenen Verantwortung zu Hause auch das Gleiche zu wollen und zu beanspruchen wie international.
Danke. Das ist, denke ich, auch sehr wichtig. Felix, möchtest du auch noch ein Schlussstatement?
Ja, ich meine, ich kann das nur unterstützen, was meine Vorredner gesagt haben. Und wir müssen einfach daheim die Hausaufgaben machen. Ja? Wir müssen Herdenschutz installieren, beim Bären auch noch die Bienen schützen. Und wir müssen die Leute informieren. Nicht nur, wie man sich beim Angriff verhält, sondern überhaupt, was der Bär heißt, was das für Konsequenzen hat. Das ist mein Müll, aber das ist in Deutschland nicht das große Thema. Also das ist, wir haben eigentlich eine Gesellschaft, die relativ gut damit umgehen kann.
Super. Vielen Dank, Felix. Vielen Dank, Sibylle. Vielen Dank, Moritz, für den aufschlussreichen Einblick in das Zusammenleben mit Bären und auch die Aufklärung, wie man sich dann tatsächlich verhalten muss und wie man mit den Bären umgehen soll in Zukunft. Und danke natürlich an alle TeilnehmerInnen für die Fragen. Hiermit sind wir schon am Schluss von WWF Insider angekommen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einige Informationen und Denkanstöße mitgeben. Und bei weiteren Anliegen oder Fragen an unsere ExpertInnen kontaktieren Sie mich wirklich jederzeit gerne unter leonie.weltgen@wwf.de. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ich denke, wir sind im Mai, Juni wieder am Start mit einem neuen Thema und wir freuen uns über Teilnahme. Tschüss, guten Start in den Tag.